Wenn man an Elia denkt, fallen vielen zuerst Feuer vom Himmel, verschlossene Himmel und große Wunder ein. Doch gerade in der Begegnung mit Ahab, in der Drohung durch Isabel und im stillen Reden Gottes auf dem Horeb wird deutlich, dass Gott mehr sucht als beeindruckende Zeichen, er sucht Menschen, in denen er selbst Wohnung macht. Die Spannung zwischen Elias gewaltigen Siegen und seinem Zusammenbruch danach öffnet den Blick dafür, wie sehr wir das beständige innere Wirken des dreieinen Gottes brauchen, so wie es im Neuen Testament besonders in Paulus sichtbar wird. Äußere Wunder oder inneres Werk Gottes. Wenn wir Elia und Paulus nebeneinander stellen, stehen sich zwei Arten geistlicher Erfahrung gegenüber. Elia verschließt den Himmel, ruft Feuer auf das Brandopfer herab, öffnet den Himmel wieder zum Regen, der Gott Israels begegnet seinem Volk auf dramatische, sichtbare Weise. Doch derselbe Mann, der vor Ahab und dem ganzen Volk stand, bricht kurz danach unter der Drohung Isabels zusammen, flieht in die Wüste und wünscht sich zu sterben. Der eben noch als Werkzeug gewaltiger Machttaten diente, findet keine Kraft mehr, sein eigenes Herz zu tragen. Paulus dagegen schildert sich am Ende seines Weges als einer, der sich wie ein Trankopfer ausgießt und kann dennoch sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Die äußeren Umstände sind bei ihm nicht weniger bedrohlich, aber innerlich ist er gefestigt, getragen, ausgerichtet. In Kapitel 18 hatte Elia einen großen Sieg errungen, doch in Kapitel 19 fürchtete er um sein Leben und floh. Wie konnte ein so starker Prophet nach einem solchen Sieg so schwach werden? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Elia mit Paulus vergleichen. Nichts konnte Paulus bedrohen. Im Gegenteil, Paulus war kühn und bereit, den Märtyrertod zu erleiden. Er sah sein Martyrium als eine Gelegenheit, Christus zu verherrlichen. Die Kraft Gottes war zeitweise auf Elia, aber der dreieine Gott selbst wurde fortwährend in Paulus hineingewirkt und machte ihn in Leben und Natur zu Gott. Der Unterschied liegt nicht darin, dass Paulus von Natur aus mutiger oder ausgeglichener gewesen wäre als Elia. Die Schrift lässt uns vielmehr erkennen, wie unterschiedlich der dreieine Gott in die beiden hineinwirkt. Von Paulus hören wir das erstaunliche Bekenntnis, denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Er empfindet Christus nicht nur als gelegentlich über ihn kommende Kraft, sondern als sein eigenes inneres Leben, als eine überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi, die ihn durchdringt. Elia erfährt die Macht Gottes, wie sie über ihn kommt und wieder weicht. Paulus lebt aus Gott, der in ihm wohnt, ihn formt und in seiner Natur prägt. Die Geschichte Ahabs und Elias macht deutlich, wie begrenzt ein Dienst bleibt, der im Wesentlichen von äußeren Wundern lebt. Gott geht weiter. Er führt sein Volk in ein Zeitalter, in dem Christus als allumfassender, lebengebender Geist unser inneres Land wird, das gute Land, aus dem eine stille, aber tragende Kraft in den Alltag hinüberfließt. Wer diesen Weg betritt, muss nicht mehr auf den nächsten großen Durchbruch warten, um standzuhalten, sondern entdeckt, dass der Herr selbst in Schwachheit, Müdigkeit und Bedrängnis gegenwärtig ist und sich gerade dann als genügender Christus erweist. Darin liegt eine leise, aber tiefe Ermutigung, Gott zielt nicht darauf, uns nur zu spektakulären Momenten zu befähigen, sondern uns so mit sich selbst zu füllen, dass unser Leben, sichtbar oder verborgen, zu einem beständigen Ausdruck seines Sohnes wird. Wenn man diesen Gegensatz zwischen Elia und Paulus auf sich wirken lässt, kommt ein weiterer Zug in den Blick, Elia verteidigt den Namen Gottes vor einem abtrünnigen Volk, Paulus verherrlicht Christus im Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Äußere Siege können beeindruckend sein, doch sie tragen nicht automatisch die innere Umgestaltung mit sich. Es ist möglich, im Namen Gottes Großes zu tun und gleichzeitig in seinem inneren Erleben brüchig zu bleiben. Paulus zeigt, dass Gottes eigentliche Absicht weiterreicht, der dreieine Gott will sich nicht nur unserer Hände bedienen, sondern unser Herz gewinnen, unseren inneren Menschen aufbauen, unser Denken, Empfinden und Wollen von innen her neu machen. Indem Christus in uns Gestalt gewinnt, werden wir nicht nur Werkzeuge, sondern Träger seines Lebens. Dann können auch wir in dunklen Stunden, bedrängt von außen, eine Ruhe kennen, die wir uns selbst nicht erklären können, einen Mut, den wir uns nicht abgerungen haben, und eine Liebe, die nicht aus uns stammt. Dieser Weg ist unscheinbar, manchmal langsam und unspektakulär, aber er führt in eine Tiefe, aus der ein beständiges Ja zu Gott wächst, ein Ja, das trägt, wenn Wunder ausbleiben und Türen verschlossen scheinen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Denn zu leben ist für mich Christus und zu sterben ist Gewinn. Die Gegenüberstellung von Elia und Paulus lädt dazu ein, das eigene Verständnis geistlicher Kraft zu überprüfen. Wo immer das Herz vor allem nach sichtbaren Durchbrüchen und eindrucksvollen Erfahrungen verlangt, bleibt leicht übersehen, wie reich der Herr seine Gegenwart im Verborgenen geben will. Die Geschichte Elias macht verständlich, wie anziehend das Feuer vom Himmel ist, die Spur des Paulus öffnet den Blick dafür, welch größere Gnade darin liegt, wenn Christus in uns Wohnung nimmt und unser inneres Leben wird. In diesem Licht erhalten selbst unscheinbare Tage, in denen nichts Spektakuläres geschieht, ein neues Gewicht, sie können zu Zeiten werden, in denen der dreieine Gott tiefer in uns hineinwirkt, als wir merken. Wer lernt, diese stille Arbeit Gottes zu schätzen, wird nicht ärmer an Erfahrungen, sondern freier von innerer Unruhe. Dann wird die Frage nicht mehr lauten, welche großen Dinge noch geschehen müssen, sondern wie Christus inmitten des alltäglichen Gestalt gewinnt. Der Weg mag durch Schwachheit und Brüchigkeit führen, doch gerade dort zeigt sich, dass der Herr nicht nur über uns, sondern in uns die Kraft seines Lebens offenbart. Vom Feuersturm zur leisen Stimme. Elias Dienst ist wie von Feuerzeichen durchzogen. Auf dem Karmel fällt das Feuer vom Himmel und verzehrt das Brandopfer, das Volk fällt auf sein Angesicht und ruft, Jehova, er ist Gott. Die Macht Gottes bricht das religiöse Schauspiel der Baalspriester auf einen Schlag. Unmittelbar danach tut sich der Himmel auf und der lange erwartete Regen kommt, wie es heißt, und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Alles scheint in das Muster großer, sichtbarer Eingriffe Gottes zu passen. Doch ausgerechnet nach diesem Tag der triumphalen Offenbarung sitzt derselbe Prophet entmutigt unter einem Ginsterstrauch, flieht weiter bis zum Horeb und sucht in der Höhle Schutz. Es ist, als hätte der Gott des Feuers ihn dort in die Schule eines anderen Redens bestellt. Elia wartete auf das Wort des Auftrags und meinte, es müsse im großen Windsturm oder im Erdbeben oder im Feuer kommen, aber Jehova war weder im Wind noch im Erdbeben noch im Feuer. Als Elia schließlich völlig enttäuscht war, ertönte eine sanfte, leise Stimme. Das ist das neutestamentliche Prinzip. Dass Gott zu Elia in einer sanften, leisen Stimme sprach, zeigt, dass Gott ihn in das neutestamentliche Zeitalter einführte. Heute spricht Gott nicht mit Donner zu uns, er spricht immer sanft und leise. Als Elia am Horeb steht, geht der Herr an ihm vorüber. Da kommt ein Wind, groß und stark, der Berge zerreißt und Felsen zerschmettert, dann ein Erdbeben, dann ein Feuer. Dreimal wird die Macht Gottes in Bildern entfesselter Naturkräfte aufgerufen, und doch heißt es jedes Malachi, der Herr war nicht in dem Wind, nicht in dem Erdbeben, nicht in dem Feuer. Erst danach hören wir von dem Ton eines leisen Wehens. Hier wechselt die Blickrichtung, dass Gott gerade nicht in den spektakulären Erscheinungen zu finden ist, sondern sich in einem leisen, zarten Klang verbirgt, deutet auf ein Prinzip hin, das im Neuen Testament zur eigentlichen Art seines Handelns wird. Gott bindet sich nicht an dauernde Feuerstürme, sondern an das stille Reden seines Geistes im Innern. Was auf dem Sinai einst in Donner und Posaunenschall begann, wird am Horeb für Elia zu einer Einladung, Gott im leisen Wort zu erkennen. In dieser leisen Stimme steckt nichts von Schwäche oder Unentschlossenheit. Sie trägt Auftrag und Korrektur, Trost und Neuausrichtung. Auf das sanfte Reden hin verlässt Elia seine Höhle, empfängt konkrete Anweisungen und wird in Gottes Plan neu eingeordnet. Im Licht des Neuen Testaments wird verständlich, wie sehr dieses Reden mit dem inneren Wirken des Heiligen Geistes verbunden ist. Paulus beschreibt seine Erfahrung so, dass ihm vieles äußerlich weggenommen wurde, innerlich aber eine andere Wirklichkeit kräftig wurde, die überströmende Versorgung mit dem Geist Jesu Christi, in der Christus in seinem Leib groß gemacht wird. Daraus wächst eine neue Wertschätzung für das unspektakuläre Wirken Gottes. Nicht jeder Windstoß in unserem Leben ist ein Zeichen seiner Gegenwart, nicht jedes Erdbeben unserer Umstände ist sein eigentliches Reden. Vielmehr macht der Herr sich oft bemerkbar in einem Frieden, der sich nicht aufdrängt, in einem stillen Einwand, der uns vom gewohnten Weg zurückruft, in einer sanften Zusage, die durch ein Bibelwort hindurch unser Herz erreicht. Wer diese Spur im Leben Elias erkennt, darf die leisen Töne Gottes im eigenen Alltag ernster nehmen. Im Rückblick wird manchmal sichtbar, dass die entscheidenden Wendungen nicht mit lauten Ereignissen verknüpft waren, sondern mit einem inneren Klarwerden, mit einem Versagen, das uns demütig gemacht hat, mit einer unscheinbaren Begegnung, in der Gottes Wort Gewicht bekommen hat. So wie Elia lernt, Gott nicht nur im Feuer, sondern im leisen Wehen zu erkennen, wird auch unser Bild von geistlicher Führung weiter. Dann muss der Herr nicht dauernd unsere Berge zerschmettern, um uns zu erreichen, das Herz wird empfindsam für sein sanftes Reden, und das Vertrauen wächst, dass sein stiller Weg mit uns weder zufällig noch schwach ist. Gerade das unspektakuläre, beharrliche Reden des Geistes trägt ein Geheimnis in sich, es verwurzelt uns in Christus selbst und macht unser Leben zu einem Ort, an dem Gott ohne großes Aufsehen seinen Willen vollzieht. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Da ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her, der Herr war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben, der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer, der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Die Szene am Horeb nimmt vielen inneren Spannungen den Druck. Sie zeigt, dass der lebendige Gott sich nicht auf das Außergewöhnliche festlegen lässt, sondern sich frei macht, uns in der Stille zu begegnen. Wo das Herz noch meint, Gottes Nähe müsse sich immer in äußeren Erschütterungen und schnellen Wendungen zeigen, droht leicht Enttäuschung. In Elias Weg wird deutlich, dass die Entzauberung des Spektakulären keine Verarmung ist, sondern ein Übergang in eine tiefere Gemeinschaft. Wenn das leise Wehen wichtiger wird als der Sturm, rückt die Person Gottes näher an das eigene Innerste heran. Dann geschieht eine stille Entlastung, es muss nicht ständig etwas Großes passieren, damit Gott wirklich am Werk ist. Sein sanftes Reden trägt über weite Strecken, gibt Orientierung in Kleinem und schenkt einen Frieden, der nicht von der Lautstärke der Ereignisse abhängt. In dieser Ruhe wächst Vertrauen, und in diesem Vertrauen reift ein Leben, das den Gott des Feuers kennt, ohne an das Feuer gebunden zu sein. Überwinder in einer abtrünnigen Zeit. Als Elia in der Höhle am Horeb seine Lage beschreibt, klingt tiefe Ernüchterung und Einsamkeit mit, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und trachten sie danach, mir das Leben zu nehmen. In seinen Augen steht das Volk unter Ahab und Isabel so sehr im Abfall, dass nur noch ein Einzelner treu geblieben ist, er selbst. Dieses Empfinden ist nicht bloß Einbildung, Israel hat tatsächlich den Bund verletzt, Götzenbilder erhöht und Gottes Propheten verfolgt. Doch Gottes Antwort öffnet eine andere Perspektive, er hat sich 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben und ihn nicht geküsst haben. Mit einem Malachi wird sichtbar, dass Gottes Werk nicht an einem sichtbaren Helden hängt, sondern auch dort weitergeht, wo der prominenteste Zeuge die Übersicht verloren hat. Gott sagte Elia, dass er sich in Israel 7000 Treue übrig gelassen hatte, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt und ihn nicht mit ihrem Mund geküsst hatten. Diese Treuen, die Überwinder, standen weiterhin auf Gottes Seite. Schließlich strafte Gott Israel, indem er sie aus dem Haus ihrer Väter in die Gefangenschaft führte. Es waren die Überwinder, die sie wieder zurückbrachten. Diese 7000 sind keine bekannten Namen, keine Figuren, die auf den Bühnen der Geschichte stehen. Aber sie sind die Linie, an der Gott seine Sache festmacht. Sie bleiben in einem abtrünnigen Umfeld innerlich beim Herrn, ohne den Baal ihrer Zeit anzuerkennen. So wie später die Treuen um Daniel in Babel die Richtung der Geschichte mitbestimmen, ohne zunächst im Vordergrund zu stehen, so sind auch diese verborgen gebliebenen Träger der Zukunft Gottes mit seinem Volk. Im Neuen Testament wird dieses Prinzip weiter entfaltet. Paulus lebt in einer Zeit, in der die Gemeinden unter Druck stehen, Lehre verwässert wird und menschliche Ambitionen in die jungen Werke eindringen. Dennoch schreibt er am Ende seines Lebens, der Herr wird mich von jedem bösen Werk befreien und mich in sein himmlisches Königreich hineinretten. Während vieles brüchig wird, hält Gott sich Menschen, in denen Christus Gestalt gewonnen hat und die durch ihren Weg, oft unspektakulär, den Boden für sein weiteres Handeln bereiten. Der Gedanke an die 7000 berührt eine empfindliche Stelle, das Empfinden, allein zu stehen. Wer in einer kompromissgeprägten Umgebung an Gottes Wort festhält, kann sich leicht in Elias Satz wiederfinden, ich allein bin übrig geblieben. Gottes Antwort ist kein Vorwurf, aber eine Korrektur des Blicks. Er macht deutlich, Treue wird nicht an der Wahrnehmung des Einzelnen gemessen, sondern an dem, was er selbst im Verborgenen bewahrt. So entsteht ein stiller Trost, selbst wenn das sichtbare Bild von Gemeinde, Christentum oder Gesellschaft resigniert stimmt, ist Gott nicht auf dieses Bild reduziert. Seine Überwinder sind nicht immer die lautesten, doch sie halten innerlich an der Liebe des Vaters, der Gnade des Sohnes und der Gemeinschaft des Geistes fest. In ihrer Verborgenheit schreiben sie eine andere Geschichte, als die Schlagzeilen vermuten lassen. Für das eigene Leben gewinnt dieser Blick eine besondere Bedeutung. Die Treue Gottes zu seinen 7000 macht Mut, sich nicht an der Anzahl der Sichtbaren zu orientieren, sondern an der Verlässlichkeit des Herrn. Ein Weg, der innerlich bei Christus bleibt, mag äußerlich unbedeutend, manchmal sogar verloren wirken, und ist doch in Gottes Augen Teil einer großen, verborgenen Linie der Überwinder. Wer sich von Christus prägen lässt, im Denken, im Umgang mit Macht, in der Art, wie er Leid und Erfolg trägt, wird in eine Gemeinschaft hineingenommen, die über alle Zeiten reicht. Dazu gehört auch, dass man die eigene Einsamkeit nicht absolut setzt, sondern Raum lässt für das Wirken Gottes an Orten und in Menschen, die man nicht kennt. Der Gedanke, dass der Herr sich 7000 bewahrt, relativiert die Schwere der Umstände, ohne sie zu verharmlosen. Er macht das Herz frei, in einer schwierigen Umgebung nüchtern und zugleich hoffnungsvoll zu bleiben. So entsteht eine stille, aber widerstandsfähige Freude, Gottes Treue reicht weiter als die eigene Wahrnehmung, und in dieser Treue ist ein Platz für alle, die in Christus verborgen, aber auf seiner Seite stehen. Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein, und trachten sie danach, mir das Leben zu nehmen. Und ich werde in Israel 7000 übrig lassen, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Die 7000, von denen Elia nichts wusste, sind ein leiser Widerspruch gegen das Gefühl, allein zu sein. Sie machen deutlich, dass Gottes Blick nicht an die engen Horizonte unserer Wahrnehmung gebunden ist. In einer Zeit, in der vieles an geistlicher Klarheit verloren geht und Anpassung bequemer scheint als Treue, ist die Vorstellung eines verborgenen, von Gott bewahrten Überrestes kein romantisches Bild, sondern eine Realität seiner Ökonomie. Daraus erwächst eine zweifache Ermutigung, zum einen bedeutet es, dass niemand mit seinem Ringen isoliert ist, auch wenn er äußerlich wenig Gleichgesinnte erkennt. Zum anderen wird deutlich, dass selbst unscheinbare Treue in Gottes Händen Gewicht hat und in seine Geschichte mit seinem Volk hineinragt. So darf die Hoffnung wachsen, dass der Herr mehr in der Hand hat, als wir sehen, und dass jeder Schritt, der in Christus getan wird, Anteil an einem größeren Ganzen hat. In dieser Hoffnung verliert die Umgebung nicht ihre Schwere, aber die Seele erhält einen festen Grund, nicht zu resignieren. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.